Herzlich willkommen zu Episode Nummer 3 von Talk Up, dem Podcast für Jungunternehmer. Heute spreche ich mit Tobias und Xavin. Xavin ist ein Startup, ein junges Unternehmen, das Vereinen hilft, ihre Investitionen zu finanzieren über eine Art Crowdfunding, was die Idee von Tobias Unternehmen anders macht als ein normales Crowdfunding. Über das alles haben wir gesprochen im Podcast, außerdem über den Vertrieb, wie vertreibt man eigentlich ein Serviceprodukt an einen Verein, wo meistens Ehrenamtliche tätig sind, und wie kommt man eigentlich auf die Idee, so ein Service anzubieten. Das war bei ihm so ein bisschen anders als die Gründungsgeschichten, die wir im letzten Podcast gehört haben. Deswegen bleibt auf jeden Fall dabei, hört rein, und ja, ich denke, wir starten einfach direkt los. Einstieg ist immer am schwierigsten. Aber ich habe gedacht, wir haben ja schon mal beim Telefon kurz drüber gesprochen. Ich war auch viel in Vereinen tätig und ich bin jetzt wieder in Vereinen tätig. Und ich dachte, wir fangen einfach so an, dass du mir was erzählst, wenn ich jetzt als Verein überlege, was Neues zu starten. Also irgendein Projekt oder eine neue Investition tätigen muss. Da seid ihr aktiv, und was könnt ihr da für mich quasi tun?
Genau, also was wir tun, ist letztlich relativ simpel. Wir helfen Vereinen, Sportvereinen, aber auch zum Beispiel Privatschulen, alles, was so als Verein organisiert ist oder auch gemeinnützig, auch gemeinnützige GmbH wäre durchaus denkbar. Diesen Organisationen helfen wir, große Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Was sind große Infrastrukturprojekte? Das sind beispielsweise neue Sportplätze, ein Anbau am Vereinsheim, ein neues Klassenzimmer bauen, sowas. Und warum ist es wichtig, dass man diesen Organisationen zusätzlich noch hilft? Zum einen haben Sportvereine und Privatschulen eine wahnsinnig wichtige gesellschaftliche Bedeutung. Sind für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, was so Teamwork ausbilden und erlernen angeht, und auch für die Jugend einfach wahnsinnig wichtig und auch für die Bildung der Kids, und nehmen deswegen eine wichtige gesellschaftliche Rolle wahr. Und haben aber gleichfalls bei Banken häufig das Problem, wenn sie kommen und was finanzieren wollen, dass die Bank dann sagt, ich kann euer Schulgebäude oder euren Sportplatz hinterher nicht verwerten. Das bedeutet, im Fall einer Insolvenz kann so ein Sportplatz nicht als Sicherheit dienen. Und dann bekommen Vereine im Gegenzug eben recht schlechte Konditionen bei Darlehen. Und das ist mit ein Grund, das ist nicht der einzige Grund, aber das ist mit ein Grund, warum dieser Investitionsstau bei Vereinen so extrem ist, obwohl Deutschland ja ein wahnsinnig reiches Land ist und die schwarze Null bei Steuereinnahmen ja schon seit Jahren besteht und man eigentlich investieren könnte. Nichtsdestotrotz braucht man nur jeden Sportler fragen, der im Verein tätig ist und jeden Sonntag irgendwie auf dem Fußballplatz steht. Die Duschen sind meistens nie so geil, wie man sie sich vorstellt. Und bei Tennisvereinen ist es auch ganz extrem. Die Plätze sind teilweise 40, 50 Jahre alt und müssen eigentlich dringend saniert werden und brauchen auch Investitionen, um für die Zukunft gewappnet zu sein, um die Vereine auch von kommerziellen Angeboten abgrenzen zu können, wie zum Beispiel Fitnessstudios. Die investieren natürlich regelmäßig, sind kommerziell aufgestellt, und die Vereine müssen da früher oder später nachziehen. Bei Privatschulen ist das genau das Gleiche. Und unsere Plattform ist eigentlich dafür gemacht. Was machen wir auf der Plattform? Das ist relativ simpel. Wir ermöglichen es Unterstützern und Mitgliedern des Vereins, in ihren Verein Geld anzulegen. Und das läuft über ein kleines Darlehen. Also der durchschnittliche Anleger gibt bei uns so um die 2.000 Euro, 2.000 bis 2.500 Euro. Und ermöglicht es so, dem Verein sein Projekt zu finanzieren. Der Verein zahlt nachher diesen Betrag dem Anleger wieder zurück mit einem kleinen Zinssatz, wenn der Anleger die Zinsen nicht spenden möchte. Für den Verein kann man so wahnsinnig interessante und attraktive Konditionen realisieren. Das ist sehr schnell und flexibel einsetzbar, diese Art des Darlehens, und passt auch eigentlich in jeden Finanzierungsmix. Man kann es mit einem Bankdarlehen kombinieren, mit Fördergeld, man kann Fördergeld vorfinanzieren. Man kann über uns auch seine Eigenkapitalbasis aufstocken, weil unser Darlehen eben unbesichert ist. Das bedeutet, wir nehmen keine Sicherheit, wir brauchen das nicht. Die Anleger vertrauen dem Verein und sind bereit, das Geld so zu geben. Wir prüfen natürlich das Projekt dann, ob es Sinn macht, ob es finanzierbar ist, ob es sauber geplant ist. Da schauen wir schon drauf, weil wir mit unserer Reputation drin stehen und natürlich auch unsere Anleger letztlich schützen wollen. Genau, und so haben wir bislang 12 Projekte finanziert. Alles Mögliche haben wir da gemacht. Wir haben Tennisplätze finanziert, Vereinsheime, Grundstücke, einen Kinderspielplatz haben wir finanziert, ein Stück See für den Anglerverein. Also ganz vielseitige Infrastruktur schon finanziert damit. Und ja, also Das ist so im Grunde das, was wir machen. Wir begleiten dann den Verein natürlich auch von der Planungsphase über die Sammelphase bis dann hin zur Abwicklung des Darlehens dann. Die Darlehensverträge kommen von uns. Wir schicken das dann auch an alle Anleger raus, sorgen dafür, dass das Geld dann auch rechtzeitig reinkommt beim Verein. Und dann informieren wir die Anleger auch regelmäßig über das, was da passiert in dem Projekt. Und so ist es eine runde Geschichte.
Das heißt, was erstmal als Crowdfunding-Plattform aussieht oder wirkt, ist eigentlich nicht im klassischen Sinne eine Crowdfunding-Plattform. Oder wie muss man sich dann so eine Kampagne, wenn jetzt ein Verein sagt, okay, man macht das mit euch, wie muss man sich so eine Kampagne dann vorstellen, wenn dann das Projekt quasi ausgeschrieben ist?
Ja, also das ist eine spezielle Art von Crowdfunding. Es gibt beim Crowdfunding ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt Crowdfunding, das beruht nur auf Spenden. Das heißt, es ist eine große Spendenaktion. Die Leute geben Geld und das war's. Das Geld ist weg und wird halt für den Zweck verwendet. Dann gibt es das typische Crowdfunding. Da gibt man als Geldgeber sein Geld und bekommt dann eine kleine Prämie. Also entweder eine Sachprämie oder das Produkt, das dann daraus entsteht, das dann gebaut wird. Oder man gibt sein Geld als Darlehen. Das nennt man dann Equity-Based Crowdfunding. Und ist quasi eine unternehmerische Beteiligung. Ist jetzt aber sehr komplex und führt wahrscheinlich auch ein Stück zu weit, aber das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie beim klassischen Crowdfunding. Der Geldgeber gibt einen Betrag X, nur bei uns bekommt das eben wieder mit einem kleinen Zinssatz obendrauf. Was bewirkt es letztlich? Beim typischen Crowdfunding gibt der typische Geldgeber, der durchschnittliche, zwischen 30 und 50 Euro, sage ich mal, und bei uns halt zwischen 2 und 3.000 Euro. So können wir halt mit 20 Anlegern schon wahnsinnig große Projekte finanzieren. Und das ist der maßgebliche Unterschied. Klar, der Verein hat dann eine Verbindlichkeit gegenüber dem Anleger und muss das Geld auch wieder aufbringen. Er muss natürlich in der Lage sein, das Geld dann auch wieder zurückzuführen. Aber das machen Vereine mit Banken schon seit jeher. Und bei uns geht es einfach deutlich schneller, deutlich flexibler und auch zu sehr, sehr attraktiven Konditionen für den Verein. Und man hat dann natürlich noch obendrauf diesen Marketing-Benefit, sage ich mal. Also das Projekt wird auch positiv in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Wir haben tolle Pressemeldungen dann dadurch. Es ist schon im Umkreis bekannt. Der Verein positioniert sich einfach als moderner, innovativer Verein.
Das heißt, ihr unterstützt die Vereine dann auch in der Öffentlichkeitsarbeit in jeglicher Hinsicht für die Kampagne, wie dann auch in der Nachbearbeitung.
Ganz genau. Also die typische Kampagne hast du ja auch gefragt, wie die abläuft. Also bei uns bekommt man quasi alles aus einer Hand. Am Anfang schauen wir uns die Zahlen des Vereins an. Ist das Projekt sauber geplant, da helfen wir auch dem Verein, dann auch die richtigen Darlehenskonditionen zu finden, empfehlen eben Laufzeiten, die wir sagen würden, wären für den Verein vertretbar, tarieren auch das Zinsniveau aus mit dem Verein, dass der auf jeden Fall auch genug Anleger dann findet. Dann gehen wir in die Vorplanung, das heißt, wir schauen uns das Projekt richtig an, setzen eine Kampagnenseite auf und eine Vereinsseite bei uns auf xavin.eu. Das ist alles, das sind quasi das Zentrum dieser Kampagne, das ist unsere Kampagnenseite auf unserer Website. Die gestalten wir schön, wir erstellen die ganzen Texte dazu, wir schauen, dass der Anleger sehr einfach und verständlich und transparent dargestellt bekommt, wie denn das Geld wieder zurückgeführt wird, wie das ganze Projekt geplant ist. Wir schauen, dass es schick aussieht, mit schönen Bildern, teilweise auch mit Videos. Und dann geht es tatsächlich ans Einsammeln. Dann gibt es den großen Startschuss. Dazu gibt es eine Marketingkampagne aus der Schublade von uns. Wir wissen mittlerweile, was funktioniert. Also unsere E-Mail-Kampagne funktioniert sehr gut, die dann zum einen eigene Anleger, also eigene Vereinsmitglieder anspricht, aber auch externe erreichen kann. Externe erreichen wir dann natürlich auch noch über Facebook. Das funktioniert auch bei Vereinsmitgliedern sehr gut. Also Facebook und E-Mail sind zwei gute Kanäle, um Anleger zu finden. Wir haben natürlich jetzt aber auch schon einen eigenen Anlegerpool beispielsweise aufgebaut. Und die ein oder andere Stiftung investiert auch schon über uns, weil für die Stiftungen das auch eine ganz interessante Geschichte ist. Stiftungen haben heutzutage das Problem, ihren Stiftungszweck zu erfüllen, da sie keine Zinsen mehr erwirtschaften. Und was jetzt Stiftungen gerne machen, ist, dass sie das Geld nehmen und direkt quasi in der Geldanlage, in der Kapitalanlage schon in sinnvolle Projekte zu investieren. Und da sind wir auch eine tolle Möglichkeit. Deswegen bauen wir da auch unseren Anlegerpool gerade auf. Das machen wir auch in Kooperation mit der BW Bank zusammen. Da haben wir natürlich auch tolle Kontakte dahin.
Jetzt kommen wir weg vom Unternehmensprodukt quasi hin zum Unternehmen an sich. Jetzt sitzen wir heute in eurem Büro, aber ihr habt wahrscheinlich nicht hier angefangen, oder wie war euer Weg von der Grundidee zu dem Büro heute?
Ja, es war ein sehr bewegter Weg. Das ist, glaube ich, das, lass mich nicht lügen, das vierte Büro jetzt, in dem ich bin. Xavin ist offiziell gegründet seit einem Jahr. Also es geht schon heiß hin und her. Also ganz gestartet hat das Ganze eigentlich im Oktober 2016. Xavin ist jetzt kein typisches Startup, das von einem Gründer oder zwei Gründern allein gegründet wurde, sondern wir sind gegründet worden oder Xavin ist entstanden in einem Startup-Programm, das hier veranstaltet wird in Stuttgart von der Pioniergeist GmbH. Das Programm nennt sich Activator und da werden große Unternehmen aus der Region, bei uns waren das die Landesbank Baden-Württemberg, mit Gründern zusammengebracht. Und dann werden Teams gebildet und dann gibt es Innovation Challenges. Und da schaut man sich dann eben, dann kriegt man einen Startvektor und dann schaut man, dass man in 3 Monaten ein Businessmodell entwickelt. Und Ziel des Ganzen ist es, nach 3 Monaten das Geschäftsmodell schon auf die Straße zu bringen, also quasi nach 3 Monaten schon auf dem Markt zu sein. Und da ist eigentlich Xavin entstanden. Die Ursprungsidee war, die wir damals im Team entwickelt hatten. Wir haben mit 5 Leuten gestartet, das waren 3 Mitarbeiter aus der LBBW und 2 Startup-Talente. Ich war eins der Startup-Talente. Und die Grundidee von Xavin war, dass wir es den Menschen ermöglichen, hier in Deutschland in die eigene Region zu investieren und eine sinnhafte Geldanlage quasi zu finden. Also in öffentliche Schulen, Spielplätze, Kindergärten zu investieren. Das ist aber sehr kompliziert, in die Kommunalfinanzierung reinzukommen, zumal Gemeinden und Städte momentan auch kein großes Finanzierungsproblem haben. Die bekommen das Geld am Kapitalmarkt sehr günstig. Teilweise zu Negativzinsen. Also sie kriegen Geld geschenkt, wenn sie sich Geld leihen. Deswegen war da der Bedarf einfach nicht so groß. Dann haben wir so einen kleinen Pivot gemacht, haben es gedreht und gesagt, okay, bei Vereinen ist der Einstieg leichter und da sehen wir auch eine gute Möglichkeit, da gesellschaftlich wirklich sehr, sehr schöne Geldanlagen auch anbieten zu können. Und das hat dann auch funktioniert. Nach 3 Monaten haben wir dann die erste kleine Finanzierung von der Landesbank Baden-Württemberg auch bekommen. Und dann haben wir das einfach mal auf den Markt gebracht und dann war es im Juni 2018 soweit, dass wir zum einen die Landesbank, noch einen anderen Investor, der jetzt bei uns mit drin ist, und die Pioniergeist GmbH überzeugt hatten, das dann quasi auszugründen, aus der Bank rauszuholen, aus dem Bankprojekt quasi eine eigenständige Gesellschaft zu machen. Und so ist Xavin dann entstanden. Erfreulicherweise kam die Nina Gladen, die hat vorher die BW Crowd alleine betreut in der Bank, macht sie auch heute noch in der BW Bank, aber die ist komplett rausgekommen, ist jetzt bei uns als Geschäftsführerin tätig, betreut die BW Bank jetzt quasi so an der Seite noch und die hat jetzt mit mir quasi die Verantwortung über Xavin übernommen und wir sind seit Mitte letzten Jahres jetzt dabei, das als eigenständige GmbH aufzuziehen.
Das heißt, ihr hattet quasi so direkt nicht die Challenge, um eure Idee zu finanzieren, sondern seid ihr quasi aus dem Unternehmen rausgegründet.
Ja, also eben im Rahmen dieses Programms. Es war schon alles sehr außerhalb des Unternehmens. Es hat alles immer im Rahmen dieses Programms stattgefunden. Und es war jetzt nicht so, dass wir Büroräumlichkeiten in der Landesbank hatten, sondern es war immer auch eben in der Nähe von der Pioniergeist GmbH, mit der wir dann eben auch umgezogen sind, weil auch die Pioniergeist GmbH sich dann vergrößert hat. Und dann hat man neue Büroräumlichkeiten gesucht. Dann ging es, ich glaube, am Anfang waren wir in der Merz-Akademie in Stuttgart, dann sind wir ins Leitz, in so eine große Industrieanlage gegangen. Das war in Feuerbach, dann wieder zurück in die Marienstraße, also überhalb von der Königsstraße und dann jetzt letztlich hier in die Lautenschlager Straße am Hauptbahnhof. Und also es war jetzt nicht in der Bank drin, aber wir hatten jetzt auch nicht die Challenge wie so ein normales Startup, dass wir wirklich alle Kontakte neu aufbauen mussten. Da war schon was da und auch die Reputation der Bank hilft uns natürlich bis heute enorm weiter.
Wie seid ihr denn da rangegangen, um dann festzustellen, dass auch ein Markt dafür quasi ist? Ist es durch die Bank, durch die Kooperation vor allem gewesen, wo man geschaut hat, okay, da gibt es quasi, man hat gemerkt, die Bank kann so solche Kredite nicht vergeben oder es ist schwerer für Vereine und seid ihr so den Weg gegangen oder wie seid ihr da zu dem Punkt gekommen, okay, das macht auch Sinn und wir können damit einen Markt schließen oder einen Markt angreifen.
Ja. Also am Anfang hatten wir natürlich ganz viele Ideen, die haben wir dann eigentlich im Team erstmal gerankt und dann wurde die Idee quasi als die am leichtesten umsetzbare und die mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit quasi identifiziert. Aber das sind ja noch keine empirischen Daten oder so, da weiß man ja gar nichts. Und dann sind wir auch begleitet in diesem Programm eben getreu dem Lean-Startup-Ansatz rangegangen und haben geguckt, dass wir so schnell wie möglich die wichtigsten Hypothesen überprüfen und Experimente machen. Und das war eigentlich ganz einfach am Anfang. Wir hatten ja noch kein Produkt, nichts, es gab keinen Prototyp, war ja komplett grüne Wiese. Wir sind eigentlich nur mit einem Flyer losgelaufen und haben Experteninterviews gemacht am Anfang. und haben dann eigentlich relativ schnell versucht, als wir dann auch herausgefunden haben, okay, für den öffentlichen Haushalt macht das keinen Sinn, aber bei Vereinen hören wir von den Experten immer wieder, dass es durchaus Sinn macht, war dann quasi die kritischste Hypothese, die wir in unserem Business Model Canvas identifiziert hatten, war, sind Menschen bereit, ihrem Verein ein relativ unsicheres Darlehen zur Verfügung zu stellen, weil es ja nicht besichert ist, zu recht ungünstigen Konditionen. Das bedeutet, haben die Leute so einen großen emotionalen Nutzen von den Projekten, dass sie sagen, okay, ich vertraue dem Verein, wenn es sauber geplant ist, ich gebe dem mein Geld, es ist immer noch deutlich besser verzinst als auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch und wenn ich es wiederkriege, dann habe ich eine ganz, ganz tolle Geschichte unterstützt. Das war die kritischste Hypothese, die wir überprüft haben und was haben wir dafür gebraucht? Wir haben ein Projekt gebraucht. Und dann sind wir tatsächlich auf die Suche gegangen nach jemandem, der verrückt genug war, das mit uns auszuprobieren, weil das muss man schon sagen, das ist für einen Verein ja jetzt kein gewöhnliches Vorgehen. So Darlehen von Mitgliedern gibt es schon, die werden teilweise unter der Hand auch gemacht und auch rechtlich vielleicht nicht immer ganz sauber. Aber dann haben wir einen mutigen Verein gefunden, das war bei uns der TCW Straubenhardt, das ist ein Tennisverein mit, glaube ich, 250 Mitgliedern, wunderschön gelegen in der Nähe von Pforzheim. Und die haben zwei Tennishallenplätze mit uns finanziert und einen kleines Kindertennisfeld. Dafür haben wir 50.000 Euro gebraucht und damit haben wir quasi am Markt live an einem echten Projekt überprüft, ob wir Anleger für das Ding finden. Und das war ganz aufregend, weil ich hatte vorher noch nie eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Ich hatte vorher auch noch nie selber einen Darlehensvertrag aufgesetzt oder vermittelt. Und wir haben das halt einfach gemacht dann. Und wir haben dann auch genug Anleger gefunden, konnten genügend überzeugen, haben ein tolles Video gedreht. Das war ein fantastisches Projekt. Und dann kam der MTV Stuttgart hier als Zweiter. Auch die waren schon sehr früh bereit, das ist ein wahnsinnig innovativer Verein, der zweitgrößte Verein hier in Stuttgart, nach dem VfB Stuttgart. Die haben das dann auch noch gemacht mit uns. Und so haben wir uns dann eben von Verein zu Verein getestet und immer unsere Kampagnen auch weiterentwickelt und haben quasi diese kritischste aller Hypothesen schon mit dem ersten Projekt quasi überprüft. Genau.
Cool. Wie akquiriert ihr die Vereine jetzt heute, wo ihr nicht mehr nur einen sucht, sondern jetzt ist natürlich das Ziel, so vielen Vereinen wie möglich zu helfen, die zu unterstützen mit eurem Produkt? Wie kommt ihr an die Vereine?
Ja, es ist tatsächlich interessant, dass du das jetzt auch als zweites gleich fragst zum Businessmodell, weil es tatsächlich momentan die größte Herausforderung in unserem Business Case ist. Also das Ding skalierbar zu machen, ist aus folgenden Gründen sehr, sehr herausfordernd. Vereine sind nicht gerade schnell, was die Umsetzung von Projekten angeht. Also da werden teilweise Finanzierungsprojekte nicht über mehrere Monate, sondern mehrere Jahre geplant. Also ich spreche teilweise mit Vereinen, die wollen seit 4 Jahren in irgendeine bestimmte Anlage investieren, aber kriegen es halt einfach nicht hin, weil es auf der einen Seite eben demokratische Strukturen sind, wo irgendwie jedes Mitglied mitspricht, aber auf der anderen Seite eben von Ehrenamtlern geführt wird, die jetzt im Hauptberuf natürlich auch was anderes zu tun haben und im Zweifel vielleicht sogar noch eine Familie haben, dann steht es dann eben an dritter, vierter Stelle manchmal. Und deswegen geht es halt teilweise nicht so schnell. Wir haben Sales-Zyklen, die gehen 3 bis 9 Monate, das dauert schon sehr, sehr lang. Die zweite Herausforderung ist, dass wir natürlich eine ganz spezielle Personengruppe erreichen müssen. Uns bringt es nichts, das normale Vereinsmitglied nur zu erreichen, sondern wir müssen es irgendwie schaffen, in die Vorstandskreise reinzukommen. Jetzt kann man die natürlich direkt anrufen, aber dann kommt man nie an den Punkt raus, wo der sagt, ah, genau, jetzt brauche ich Finanzierung, ich brauche euch. Deswegen ist für uns im Marketing die ganz, ganz große Herausforderung, quasi entweder den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wo der Verein tatsächlich Finanzierungsplanung hat und wo wir dann zum richtigen Zeitpunkt quasi ins Spiel gebracht werden, oder wir sind dem Verein schon vorher bekannt, sodass es sagt, im Bedarfsfall, okay, wir brauchen euch. Um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, versuchen wir eigentlich über Partner zu gehen. Das heißt, es gibt zum Beispiel Sportstättenbauer, die können es sich leisten, einen Kunden über mehrere Jahre zu betreuen, bis er dann einen Platz gebaut hat. Der weiß ganz genau, wann der Verein Finanzierung braucht und gibt uns dann eine Empfehlung. Wir kooperieren zum Beispiel sehr gut mit der MEC Arena zusammen. Also die bauen so innovative Freilufthallen. Und die holen uns dann auch immer ins Boot, wenn der Verein sagt, hey, wir haben noch eine Finanzierungslücke, wir brauchen ja noch eine coole Finanzierung. Wir kooperieren auch mit Sportverbänden, die eben entweder zum einen Fördermittel vergeben, wie der Württembergische Landessportbund, da sind wir Partner, aber auch mit den Fachverbänden selber, sag ich mal. Also wir wissen zum Beispiel, dass bei Tennis große Investitionsbedarfe sind, deswegen kooperieren wir jetzt mit dem Württembergischen, Bayerischen, Badischen und Hessischen Tennisverband, da sind wir auch Partner. Einfach um die Möglichkeit zu haben, auf die Zielgruppe relativ zielgenau zuzugehen, uns bekannt zu machen und dann auch im Bedarfsfall gefragt zu werden. Bei Fördermitteln ist natürlich, wenn ein Verein einen Fördermittelantrag stellt, dann brauchen wir natürlich auch Geld. Da sind wir natürlich ganz gut positioniert dann. Und unser, ich glaube, unser größtes Asset, das muss man schon sagen, und das ist auch so ein bisschen ja, der große Vorteil, den wir haben, ist, dass wir eben mit der Bank gewachsen sind, mit der Landesbank Baden-Württemberg zusammen und jetzt auch eine Vertriebsvereinbarung mit der BW Bank haben. Das ist eine Tochter von der Landesbank Baden-Württemberg. Und da haben wir wahnsinnig guten Kontakt zu extrem neugierigen Bankberatern, die ihre Kunden nicht enttäuschen wollen, wenn sie eine Darlehensanfrage bekommen von Vereinen, sondern den Vereinen auch was bieten wollen. Und da haben wir mit ganz tollen Leuten zu tun, die ja, wahnsinnig intrinsisch motiviert da auf die Vereine zu gehen und versuchen, denen proaktiv zu helfen und uns dann den Kontakt irgendwie herstellen. Und das, es gibt nichts Besseres, als über einen Bankberater, der das Vertrauen des Vereins genießt, vorgestellt zu werden. Und dann geht man quasi von Anfang an in eine sehr vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Verein. Und dann ist es eine tolle Beziehung. Und so kommen wir eigentlich an die Vereine ran. Zugegebenermaßen ist es recht anstrengendes, aufwendiges und langwieriges Geschäft.
Das heißt, ihr macht das quasi viel über Dritte, über Empfehlungen am Ende des Tages.
Genau, man erreicht die Zielgruppe halt auch sehr, sehr schwer im Internet. Was schon funktioniert, ist, wenn ein Verein jetzt aktiv nach Finanzierung vereinsucht. Da geht es schon, aber wenn wir jetzt Facebook-Ads schalten würden oder so, da würde man schon auch verpuffen. Das heißt, da erreicht man nicht die richtigen Leute.
Das heißt, ihr habt schon auch auf Google-Suchen optimiert eure...
Jetzt erst seit neuestem, wir haben es lange nicht gemacht, weil wir auch lange jetzt nicht das Budget für Marketing hatten. Mittlerweile machen wir das, bedeutet jetzt momentan aber noch keinen signifikanten Anteil in den Projekten, die wir dann an Land ziehen. Die kommen schon maßgeblich aus den Partnerkanälen und aus den Bankkanälen raus.
Das hören wir ja eigentlich sehr oft von vielen Startups, die jetzt vielleicht nicht direkt ein digitales Produkt haben, dass es gar nicht, man hört so von diesen ganzen hier Marketing-Network und so, macht ein Online-Business und das wird ganz schnell ganz groß, ja. Über digitales Marketing, aber das ist gar nicht so, so die ersten Kunden bekommt man nicht über eine tolle Facebook-Ad und dann ja. Sind die Kunden da.
Ja, schon gar nicht im Vereinsumfeld. Also im Vereinsumfeld ist schon viel Vertrauensgeschäft, da lernt man sich face-to-face kennen, da hat man persönliche Kontakte und Beziehungen, das ist da super wichtig. Ich glaube, bei vielen B2B-Produkten, und wir sind letztlich B2B, also ein Verein ist eher wie eine Firma als wie eine einzelne Person aufgebaut. Deswegen, in jedem B2B-Produkt hast du, glaube ich, früher oder später irgendwie im Sales-Zyklus einen persönlichen Anteil. Sicher kann die Kontaktanbahnung irgendwie online funktionieren, aber man muss auch sagen, dass sicher die Online-Welt, wenn man jetzt nicht gerade ein Produkt hat, das wahnsinnig transaktionsbasiert ist, ja, das sich über die reine Google-Suche wirklich gut verkaufen kann, dann ist es mittlerweile wahnsinnig schwer, SEO-mäßig Gehör zu finden, also weil es einfach so viele Sachen gibt, bis man sich da durchgesetzt hat, es dauert ewig. Facebook funktioniert nicht für jedes Produkt, ist eigentlich eher so ein Neugierde-Medium. Gerade bei Produkten wie bei unserem Produkt im B2B-Sektor, wo es um Finanzierung geht, da erreichst du auf Facebook keine neugierigen Menschen. Und bei Google Ads muss man einfach sagen, die Keywords sind mittlerweile so teuer geworden, das muss man sich auch erstmal leisten können. Und ganz so günstig ist es halt nicht mehr. Und die ganze Online-Welt wird halt von den Plattformen dominiert. Und wer damit spielen will, der braucht früher oder später schon auch tiefe Taschen. Ja.
Wie seid ihr da hingekommen, dass ihr jetzt nicht, dass ihr quasi den Weg geht über Dritte, weil man jetzt gründet, dann ist ja erstmal naheliegend und sagt, okay, ich nehme ein paar Euro in die Hand, schalte eine Facebook-Ad und hoffe dann ein bisschen und klar mache ich auch so, verteile meine Visitenkarten oder so. Wie ist er da vorangegangen, so ein Vertriebskonzept zu entwickeln oder wie hat sich das ergeben, dass ihr jetzt so diesen Weg habt, der funktioniert? Fragezeichen.
Ja, der funktioniert? Fragezeichen. Kann ich auch noch nicht abschließend beurteilen, weil natürlich das, was wir jetzt momentan an Projekten haben, nicht das ist, was wir uns langfristig vorstellen. Wir brauchen natürlich schon deutlich mehr und müssen noch deutlich, deutlich größer werden. Wie haben wir uns da rangetastet? Also ganz klar, das wächst über die Zeit. Man probiert da viel aus. Wir haben wahrscheinlich alles ausprobiert. Also ich habe Facebook-Ads ausprobiert, ich habe Google-Ads ausprobiert, ich habe Blogbeiträge haben wir gemacht, wir haben Videos gedreht, wir haben wirklich alles gemacht. Die Idee, dass man über Dritte geht, war eigentlich schon relativ schnell da, weil wir eben mit der Bank kooperieren und da ist der Bankberater einfach, der sitzt am Kunde. Aber auch für die Bank ist so eine Kooperation mit dem Startup auch was Neues. Also auch da war es sehr langwierig, da die Mühlen zum Mahlen zu bringen, über Sportverbände zu kommen. Die Sportverbände sind sehr, sehr picky, sage ich mal, was die Auswahl der Partner angeht. Da braucht man auch ein gehöriges Vertrauen und muss auch erstmal die Funktionsfähigkeit des Produkts nachgewiesen haben, dass man da überhaupt Gehör findet. Also auch da reinzukommen war sehr, sehr aufwendig. Und dann auch zum Beispiel mit Sportstättenbauern zusammen zu kooperieren, das ist auch ein sehr langwieriges Geschäft. Aber wir haben halt gemerkt, dass es am besten funktioniert. Die ersten Projekte kamen über die Bank, weil da die Kontakte eben am wärmsten hergestellt sind, als wenn man jetzt kalt irgendwo anruft. Das haben wir natürlich auch ausprobiert. Wir haben auch gerade noch ein Telefonexperiment laufen. Und wir experimentieren da eigentlich immer so ein bisschen. Ich wünschte mir manchmal, wir wären im B2C-Sektor, wo man eben größere Nutzerzahlen erreichen kann, wo man dann eben schneller experimentieren und testen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jetzt auf der richtigen Spur sind und bei Sachen, die funktionieren, dann halt eben versuchen, doppelt und dreifach reinzugehen und versuchen dann da den Fokus drauf zu legen. Deswegen haben wir dann auch zum Beispiel das Kooperationsnetzwerk mit den Tennisverbänden aufgebaut.
Wie wichtig ist für euch die Marke um euer Unternehmen herum? Spielt es eine Rolle oder ist es halt der Unternehmensname?
Habe ich total unterschätzt am Anfang. Ich dachte so, Marke, gerade bei einem Startup, ist überhaupt nicht notwendig. Ich war immer sehr performancegetrieben und habe gedacht, okay, ich messe alles, was ich marketingmäßig mache, dann letztlich an der Conversion, wie viel Projekte da hinten rausgekommen sind und wie viele Anfragen wir kriegen. Das machen wir auch heute noch. Also wir messen also jede Maßnahme, die wir tun, marketingmäßig, messen wir auch sehr stark, was hat es uns hinten rausgebracht. Aber der Markenname ist vor allem, wenn es darum geht, dann ins Gedächtnis zu kommen von einer Entscheiderperson, wenn der Zeitpunkt für den Entscheider richtig ist, da ist die Markenbildung halt wahnsinnig wichtig. Also allein schon mal, dass die Leute den Markennamen Xavin kennen im Vereinsumfeld, und dass die Entscheider das kennen, das ist wahnsinnig wichtig. Da habe ich auch lange gebraucht, bis ich das kapiert habe, dass einfach dann die Leute auch sagen, okay, wir wollen jetzt was finanzieren, hey, unser Nachbarverein hat auch da eine erfolgreiche Kampagne gemacht, die haben einen guten Namen, die kooperieren auch mit dem und dem, wahnsinnig wichtig. Aber eine Marke aufzubauen, extrem schwierig. Geht nur über Ausdauer, langanhaltendes, gutes Arbeiten. Und das kann man sich letztlich nicht kaufen. Man kann mit Sponsoring zum Beispiel was machen, im Sportbereich sicherlich. Das wäre, denke ich, auch mal noch ein Gedanken, den man verfolgen kann. Aber letztlich baut sich eine Marke halt dann auch über die gute Arbeit auf.
Durch Empfehlungen und wie wichtig es hat. Viele Startups oder Leute, die eine Idee haben, haben dann die Idee, wollen die Idee umsetzen. Wie wichtig schätzt du das Marketing ein? Wir haben jetzt viel über Marketing gesprochen. Was würdest du sagen für einen jungen Unternehmer, wie viel Energie sollte er in ein gutes Marketing setzen?
Ich glaube, das ist von Produkt zu Produkt total unterschiedlich. Also so wie sich die Marketingart unterscheidet, also es gibt Sachen, die funktionieren eben auf Facebook ganz gut, dann gibt es Sachen, die funktionieren bei Google Ads ganz gut, dann kommen Sachen, wo man offline aktiv ist. Ist es total unterschiedlich. Ich bin immer wieder überrascht, was für einen großen Aufwand und wie viel Anstrengung man tatsächlich betreiben muss, um Gehör zu finden, um auch nachhaltig im Gedächtnis der Leute zu bleiben heutzutage. Es gibt so viel Werbung, es gibt so viel Zeug, was täglich auf die Menschen einprasselt, dass man sich an dich erinnert und an deine Firma. Es ist wahnsinnig schwierig. Und also teilweise ist es zermürbend, wie viel Aufwand man betreiben muss, um einen guten Namen zu bekommen, um eine Reichweite zu bekommen. Der Kampf um Reichweite ist ja verrückt heutzutage. Also Wahnsinn. Deswegen, ich glaube, Marketing ist ein ganz, ganz wesentlicher Werttreiber für jedes Unternehmen und gehört mittlerweile extrem zur Wertschöpfung von fast jedem jungen Unternehmen, glaube ich. Auf der anderen Seite kommt es natürlich auch aufs Produkt an. Also es gibt sicherlich Produkte, die haben jetzt, ich denke gerade die Jungs von Vialytics hier zum Beispiel, die haben natürlich auch ein sexy Produkt, wo man jetzt zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz, da hat man schon ein paar Buzzwords, die gerade wirklich sehr attraktiv sind. Da könnte es eventuell mal in der einen oder anderen Stelle leichter gelingen als bei, sag ich mal, recht starken Vereinsstrukturen. Aber grundsätzlich ist der Kampf um Neukunden, der Kampf um Gehör und Aufmerksamkeit, der ist schon knüppelhart.
Okay. Ja, sehr cool. Es war auf jeden Fall ein spannendes Gespräch.
Ja. Ging auch wahnsinnig schnell rum, muss ich sagen.
Ja, es sind genau bei halbe bis dreiviertel Stunde. Fand ich gut. Ein interessantes Produkt. Ich glaube, für jeden Verein auf jeden Fall mal wert, mal drauf zu schauen. Die Links dazu gibt es natürlich in der Beschreibung von dem Podcast. Dann kann man mal vorbeischauen. Und ja, ich werde es auch meinen Vereinskollegen auf jeden Fall mal zeigen. Weil gerade im Vereinsbereich gibt es immer was zu investieren. So. Es gibt immer was weiterzuentwickeln. Und das größte Problem ist das Geld.
Total. Und ich glaube, also zumindest ist es unser Anspruch bei Examen, dass es die Vereine halt nicht in 15 Jahren nicht nur noch gibt, sondern dass wir Teil davon sind, die wirklich in die Zukunft zu befördern und denen den Weg zu bereiten, auch in der Zukunft noch eine wahnsinnig wichtige Rolle zu spielen, weil ohne die Vereine wird es nicht gehen. Schule und Kindergarten können es nicht alles alleine stemmen und die Familien auch nicht. Und deswegen glaube ich, egal was wir hier tun und ob es in 10 Jahren uns noch gibt oder nicht, das weiß man im Startup nie, aber ich glaube, wir können mit Stolz schon auf die Projekte zurückgucken, die wir da realisiert haben.
So, wie immer am Ende gibt es noch ein paar Links euch mitzuteilen. Das ist zum einen natürlich der Link zu Xavin, habe ich euch in die Beschreibung gepackt, wo ihr euch mal noch ein bisschen paar mehr Informationen zu dem Unternehmen einlesen könnt, wo ihr auch die bisherigen Projekte angucken schaut. Und wenn ihr einen Verein habt und gerade vor einer Investition steht, dann ist das vielleicht euer perfekter Partner. Ansonsten schaut auf jeden Fall auch bei mir bei Instagram vorbei, da bleibt ihr immer aktuell, was den nächsten Podcast angeht. Da werde ich immer schreiben, hey, jetzt neuer Podcast in meiner Story. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Tag, einen guten Resttag und bis dann.